Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße Sie alle recht herzlich bei einer neuen Ausgabe des Wernigerode Podcast. Freue mich, dass Sie wieder zuhören und hoffe, es geht Ihnen gut. Heute habe ich hier im Rathaus einen Gesprächspartner, der Kollege ist. Er ist Sachgebietsleiter für das Museum, die Bibliothek und das Archiv der Stadt Wernigerode, hat also viel zu erzählen und wir wollen heute, und das freut mich besonders, über ganz unterschiedliche Themen, über eine Ausstellung sprechen, die uns bevorsteht, über eine Ausstellung, die gerade läuft und vieles, vieles mehr. Natürlich über die Einrichtung als solche sprechen, lieber Olaf Ahrens. Ich freue mich, dass du hier bist. Wie geht es dir? Meine Einstiegsfrage. Und bist du selber Podcast-Hörer?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, mir geht's gut. Und ich bin begeisterter Podcast-Hörer oder sehr interessierter Podcast-Hörer in vielerlei Hinsicht. Es ist einfach ein schönes Medium, das man nutzen kann, zusätzlich zu den traditionellen Medien. Und ich nutze das eigentlich regelmäßig.
Gibt es irgendwie einen Podcast, den du besonders gerne hörst? Oder hast du dich da auf was festgelegt? Es gibt ja so Menschen, die so True-Crime-Geschichten hören. Dann gibt es Leute, die Interviews gerne hören, Interviewformate. Oder bist du da breit gefächert?
Ja, ich bin eigentlich relativ breit gefächert. Ich höre mir verschiedene Sachen an. Es kommen auch mal neue Sachen dazu. Ein Klassiker wäre jetzt zum Beispiel Weltwoche Daily, was ich regelmäßig versuche zu hören und zu sehen. Ja. Das ist jetzt ja kein Gesprächsformat, sondern eigentlich ein Vortragsformat, wenn man so will, oder jemand redet, also eine einzelne Person. Aber es gibt auch viele andere Sachen, die ich mir anhöre. Also ja, und es ist ja auch für die Bibliothek wichtig, da auf dem Laufenden zu bleiben.
Würdest du das Thema Podcast als Konkurrenz zum Lesen, zum Buch empfinden oder würdest du eher sagen, das ist ein Ergänzungsangebot?
Also als Konkurrenz würde ich es nicht sehen, sondern als eine Möglichkeit, als eine Option, sich Dinge anzueignen oder sich mit Themen zu beschäftigen oder mit Literatur zu beschäftigen. Das ist ja auch sehr nah zum Beispiel am Hörbuch und das Hörbuch hat ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte jetzt geschrieben, die letzten Jahrzehnte. Und der Podcast ist natürlich wieder noch eine etwas andere Facette der von Hörbüchern. Aber es ist einfach, es differenziert sich aus. Es gibt viele Möglichkeiten heute, Dinge zu rezipieren, zu hören, zu sehen. Und dazu gehört der Podcast und das ist eigentlich eine Bereicherung.
Ich glaube das auch. Finde ich auch. Schön, dass du da bist. Ich würde dich kurz vorstellen wollen, so wie das obligatorisch bei mir im Podcast ist. Du bist in Bad Harzburg geboren, unweit von Wernigerode, 1970 und hast auch dein Abitur dort abgelegt. Im Studium hast du die Fächer Deutsche Literatur und Sprachwissenschaft, Geschichte, Philosophie und Pädagogik an der TU in Braunschweig absolviert und hast ein Staatsexamen als Abschluss. Das ist schon eine breite Palette im Studium, stelle ich so fest. Würdest du was herausheben?
Ja, also vielleicht zwei Dinge würde ich herausheben. Also in erster Linie, gepackt hat mich eigentlich die Literatur. Okay. Das war auch die Hauptmotivation. Und die Kombination mit Geschichte war dann naheliegend, geisteswissenschaftliche Fächer. Es gibt andere, die haben Kunstgeschichte studiert. Das war aber in Braunschweig damals relativ schwach besetzt. Und herausheben würde ich gerne meinen Mittelalterprofessor, der dann leider nach einigen Jahren weggegangen ist aus Braunschweig, der Bernd Schneidmüller. Da hatte ich einfach die Chance, einen der allerbesten seines Fachs einige Semester zu hören, der die Menschen begeistert hat, der also in Mittelaltervorlesungen dazu geführt hat, dass die Leute in den Fensternischen saßen und auf dem Fußboden.
Echt?
Das vergisst man einfach nie wieder.
Spannend. Dann warst du wissenschaftliche Hilfskraft an der TU Braunschweig und auch in Wolfenbüttel, hast dich auch fortgebildet im Bereich Marketing, Journalismus, PR und bist dann sozusagen in den Beruf eingestiegen in Magdeburg, in der Landeshauptstadt als Pressesprecher und warst dann circa 10 Jahre Geschäftsführer der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH. Das ist eigentlich das Äquivalent zur Tourismus GmbH hier in Wernigerode, richtig? Der Tourismusbetrieb der Stadt Magdeburg. Kann man das so sagen?
Das kann man genau so sagen, wobei die Schwerpunkte natürlich etwas anders lagen. Hier ist ja doch der Schwerpunkt auf dem Freizeittourismus und in Magdeburg hatten wir sehr starkes Business-Segment und auch Tagungen, Kongresse, da waren wir sehr aktiv. Also es ist etwas anders inhaltlich sozusagen ausgestaltet, die Arbeit, aber grundsätzlich ist es das Pendant und es ist touristisches Marketing im weitesten Sinne eben mit dem Bereich MAIS, also Kongresse, Tagungen gewesen. Also das kann man schon vergleichen, aber mit anderen Schwerpunkten.
Ab 2014 oder ab Mitte 2014 warst du dann Betriebsleiter von Schloss Marienburg bei Hannover. War das auch eine touristische Funktion? Wahrscheinlich, ne?
Das war der Betrieb dieser Einrichtung sozusagen als touristische Attraktion. Mhm. Und da ging es eben um Veranstaltungen, um den Besuch von Schlossräumen. Also eigentlich das Portfolio, das hier auch von unserem Schloss Wernigerode abgedeckt wird. Ist es ja auch eine ähnliche Zeit, die Marienburg. Das ist schon ein bisschen vergleichbar.
Und dann hast du dich noch weitergebildet, auch eine Vielzahl von Weiterbildungen, und bist dann 2016 nach Wernigerode gekommen oder hier in die Stadtverwaltung als, und das habe ich ja am Anfang bereits gesagt, als Sachgebietsleiter Museum, Bibliothek und Archiv der Stadt. Und die ganz ketzerische Frage, die du wahrscheinlich auch nicht einfach beantworten kannst und willst: Hast du aus diesen Bereichen dieses großen Komplexes, hast du da einen Bereich, der dir besonders Spaß macht? Darf man das sagen als Sachgebietsleiter oder bringt man sich da in Schwierigkeiten?
Eigentlich nicht. Also sagen darf ich es nicht, aber
denken,
nein,
andeuten.
Also ich glaube, das wissen meine Mitarbeiter auch. Also es haben natürlich alle Einrichtungen etwas Spannendes, etwas Faszinierendes. Und wir haben drei verschiedene Sammlungen. Wir haben Archivgut, wir haben die Harzbücherei und wir haben die Museumssammlung. Aber ich glaube, das wissen meine Mitarbeiter auch, dass ich einfach bei den Ausstellungsprojekten wirklich oft dann Feuer und Flamme bin und da besonders aktiv oder besonders getriggert werde durch die Themen und durch die Arbeit. Und das soll jetzt nicht die anderen Einrichtungen irgendwie schmälern oder vernachlässigen, aber es ist ganz einfach die Hauptmotivation, die mich antreibt. Und das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich nach Wernigerode gekommen bin.
Jetzt machst du das schon fast 8 Jahre. Gibt es eine Ausstellung, an die du dich besonders gerne erinnerst aus diesen 8 Jahren? Gibt es sowas wie eine Lieblingsausstellung?
Ja, also ich lasse jetzt mal die aktuellen Projekte nochmal beiseite.
Ja, da reden wir noch drüber.
Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Also woran ich mich sehr gerne erinnere, und das war auch eine tolle Zusammenarbeit damals mit dem Kunstverein, das ist die Harzmaler-Ausstellung von 2018.
Ja.
Das war eigentlich der Versuch, wirklich mal die Schätze zu heben, die wir in der Sammlung haben. Also mittlerweile eben 600 Gemälde, die wir beherbergen in der Schausammlung oder in der Kunstsammlung. Und damals haben wir versucht, an 3 verschiedenen Stationen, das 19. Jahrhundert, das 20. Jahrhundert und zeitgenössische Kunst mit einer Kunststipendiatin zu verbinden. Und ich erinnere mich an diesen Eröffnungstermin im Harzmuseum, wo man wirklich nicht mehr treten konnte.
Ich weiß.
Es war übervoll. Toll. Und das war einfach begeisternd. Und das hat, also da zieht man dann auch Motivation und Kraft.
Habe ich was Wesentliches vergessen, Olaf, was unbedingt zu nennen wäre aus deiner Biografie? Nicht, dass du hinterher sagst, das war auch ein ganz wichtiger Punkt, den wollte ich noch erwähnen wissen.
Okay. Wir haben ja auch ein Zeitlimit.
Richtig. Deswegen komme ich zu den Einstiegsfragen, auch die obligatorisch. 5 Fragen stelle ich jedem meiner Gesprächspartner, so auch dir. Und diese Frage ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach für dich zu beantworten. Welches Buch liest du gerade? Und vielleicht in 2 Sätzen, warum?
Ja, ich lese gerade oder habe eigentlich schon gerade abgeschlossen Bulgakov, Meister und Margarita.
Mhm.
Ja, das ist eigentlich ganz kurios. Das war eine Empfehlung von Karl Oppermann. Ich hatte ja das Glück, ihn noch kennenzulernen.
Ich auch,
und die russische Literatur liegt mir, muss ich sagen, sehr am Herzen. Natürlich die großen Klassiker, Puschkin, Tolstoi, Dostojewski, Goncharow und so weiter. Und ich bin relativ spät erst auf den Bulgakov aufmerksam geworden, eigentlich durch Karl Oppermann, der mir das mal wärmstens ans Herz gelegt hat, auch mal ausgeliehen hat. Dann habe ich es ihm wieder zurückgegeben, weil ich die Zeit nicht hatte. Und später habe ich es dann endlich geschafft zu lesen. Und das ist eine dieser Entdeckungen, die so überragend sind, dass man da 2-3 Mal eigentlich lesen muss, vielleicht sogar mehrfach in seinem Leben, wenn man die Möglichkeit hat. Ein unglaublich starkes Buch, das einen bewegt und das einen auch staunen lässt, dass so etwas überhaupt möglich ist in der Literatur.
Das heißt, du gehörst, also vielen Dank für den Buchtipp, du gehörst zu denjenigen, die auch ein Buch mehrmals lesen können und wollen?
Ja, auf jeden Fall. Dazu gibt es ja eine nette Geschichte von Marcel Reich-Ranitzky, an den sich ja einige noch erinnern werden, der mal davon gesprochen hat, wie er Hermann Hesse, den ich eigentlich sehr schätze, wie er den Steppenwolf, ich glaube, 3 Mal in seinem Leben gelesen hat. Als Jugendlicher war er noch begeistert, als erwachsener Mann war es dann noch so lala, und als älterer Herr konnte er es gar nicht mehr ertragen. Aber es kann natürlich auch umgekehrt funktionieren.
Na klar, naja. Hast du ein Lieblingsreiseziel?
Ja, also bis vor einigen Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt Sizilien, das gilt auch weiterhin, aber ich würde im Moment den Vorrang geben Madeira, der Insel Madeira im Atlantischen Ozean.
Ja.
die mich jetzt in den letzten Jahren wirklich fasziniert hat, durch verschiedene Besuche. Auch vor 2 Jahren war ich mal 3 Wochen dort, das ja normalerweise so kaum möglich ist. Und es fasziniert mich immer aufs Neue. Eine tolle Destination, also der Touristiker kommt da wieder ein bisschen durch.
Ja.
Höchste Qualität, ist auch mehrmals ausgezeichnet worden als the world's leading island destination, also wirklich als beliebtestes Inselreiseziel. Hat natürlich eine hoch faszinierende Natur, aber auch eine Kulturgeschichte, die ja mit der Natur verknüpft ist, also ganz faszinierende Insel.
Muss ich mir mal vormerken für den Urlaub. Welcher Person würdest du gern einmal begegnen, wenn du könntest? Völlig egal, ob lebend oder schon tot.
Ja, also ich bin jetzt hier eher so pragmatisch rangegangen. Ja. Natürlich gibt es Personen, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, mit Goethe zu reden oder mit Lessing, das wäre schon faszinierend. Aber ich habe jetzt mal an die Gegenwart gedacht, mich darauf beschränkt, was auch vielleicht sogar theoretisch möglich wäre.
Ja.
Und habe mir Roger Köppel ausgesucht, einen Schweizer Journalisten, der die Weltwoche herausgibt, also Verleger und Journalist, also nicht nur als Verleger tätig, sondern eben auch noch als schreibender Journalist, der auch regelmäßige Videos produziert. Eben mit Weltwoche Daily fast jeden Tag oder jeden Werktag unterwegs ist. Und was mich an ihm fasziniert, es geht jetzt gar nicht unbedingt ums Inhaltliche, das ist seine unglaubliche Eloquenz, eine unglaubliche Fähigkeit, ein rhetorisches Talent, das ich auch gerne hätte, aber leider nicht habe in der Form. Und das Zweite ist seine unglaubliche Zuversicht, sein Optimismus angesichts dieser multiplen Krisen, die wir ja haben in der Welt, immer positiv, immer lösungsorientiert, immer konstruktiv an Themen heranzugehen, das finde ich äußerst faszinierend.
Spannend. Vierte Frage, welchen Beruf würdest du erlernen, wenn du noch einmal ins Berufsleben starten könntest?
Ja, also dazu muss man sagen, die Geisteswissenschaftler sind ja doch ziemlich verkopft. Das bestreiten einige, aber es ist ja doch der Fall. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde, wahrscheinlich würde ich mir überlegen, einen Praxisberuf, eine Ausbildung zu machen in einem praktischen Beruf. Ich wüsste jetzt nicht spontan unbedingt was.
Könntest nicht sagen, das oder, okay.
Nein, schwierig. Also es könnte auch was Kaufmännisches sein. Es müsste jetzt nicht unbedingt ein Handwerk sein im klassischen Sinne. Also mein Vater war zwar Tischlermeister, aber das muss es nicht unbedingt sein. Aber etwas eher so am tatsächlichen Leben, etwas näher dort sich dran bewegt.
Verstehe.
Und als Gegengewicht zu dem doch sehr verkopften, was man doch in der Germanistik und in der Geschichte so hat tagtäglich, nicht um das abzuwerten jetzt, aber es ist ein schönes Gegengewicht, wenn man auch noch andere Dinge tut, als nur zu lesen und zu denken.
Das stimmt, ja. Letzte Frage, spannend, bin ich gespannt auf deine Antwort, ob die eine Antwort ist, die schon öfters genannt. Ich bin ja immer dann sehr dankbar, wenn auch Antworten kommen, die ich noch nicht hatte im Podcast. Auf welchen Altersgegenstand könntest du nicht verzichten?
Ja, da habe ich natürlich auch länger drüber nachgedacht, aber ich bin zu der Entscheidung zurückgekommen, das so zu beantworten, wie ich gleich spontan es mir überlegt habe. Ohne mein Auto hätte ich mein Leben in den letzten 20, 25 Jahren so nicht leben können. In der Mobilität, diese vielen verschiedenen beruflichen Aktivitäten, auch viele andere Freizeitaktivitäten. Und natürlich machen Autos oder bedingen Autos auch eine ganze Menge Probleme, das ist keine Frage. Aber dieser positive Effekt oder die Freiheit, die man mit einem Auto genießen kann, die ist eben einfach bestechend für mich.
Ich meine, Auto hatten wir noch nicht. Auto ist neu, nachvollziehbar. Bist du ein Autonutzer? Bist du auch ein Autofan oder ist es für dich rein praktischer Gegenstand?
Ich bin kein Autofan in dem Sinne, also ich würde jetzt kein Auto tunen oder ich habe auch keine Ambitionen, einen Sportwagen zu fahren oder ein Cabrio oder sonst irgendwas.
Ja.
Ich sehe es als Alltagsgegenstand.
Ja.
Ich fahre durchaus mal gerne Auto, also jetzt nicht unbedingt 10 Stunden am Stück, aber schon nicht ungern, aber ich sehe es wirklich als Vehikel für den Alltag, als Alltagsgegenstand. Ich kann mich entscheiden, ich fahre am Sonntag um 16 Uhr in den Oberharz, um dort zu wandern und brauche da keine Busfahrpläne zu studieren und komme auch wieder zurück. Das ist einfach fantastisch.
Ja, total nachvollziehbar. Olaf, vielen Dank für deine Antworten auf die Einstiegsfragen. Ich würde jetzt ein wenig auf die Bereiche kommen innerhalb der Stadt, für die du auch Verantwortung trägst, die du ja auch in den letzten Jahren auch sehr, aus meiner Sicht, sehr positiv vorangebracht hast. Da merkt man auch, wenn ich auf viele Veranstaltungsformate und Ausstellungen schaue, dass du auch diesen touristischen Background hast. Da ist auch immer der Werbeaspekt spielt auch immer eine Rolle, wie das Ganze auch aufbereitet ist, wie es aussieht, wie es an die Frau und auch an den Mann kommuniziert wird, das merkt man. Und ich glaube, da sind wir auch ein Stück weitergekommen, auch was unsere Einrichtung, insbesondere die Einrichtung anbelangt, für die du verantwortlich bist, finde ich. Vielleicht zum kurzen Abriss, wie schätzt du die aktuelle Situation insbesondere des Harzmuseums ein? Welche Ausstellungen hatten wir jetzt gerade? Deine Lieblingsausstellung oder eine, die dir im Gedächtnis geblieben ist, die hast du genannt. Welche hatten wir jetzt gerade? Und vielleicht dann so den Blick nach vorn, was planen wir für die nächsten Wochen und Monate? Da ist nämlich, glaube ich, sind einige spannende Dinge dabei. Vielleicht mal so ein Abriss.
Sehr gerne. Also wir hatten in den letzten Monaten ja mehrere Projekte, die parallel gelaufen sind. Ich fange jetzt mal mit der Ausstellung an, die eigentlich nicht bei uns im Haus gezeigt wurde, sondern im Schiefenhaus.
Ja.
Das war ja eine Kooperation mit der Kulturstiftung Wernigerode, dass wir die Räume dort nutzen konnten. Und Anlass war eigentlich ein trauriger, die Bombardierung Wernigerodes am 22. Februar 1944. Und wir haben dort eine eigentlich relativ einfache Ausstellung produziert mit Fotomaterial aus dieser Zeit. Also kurz nach den Abwürfen, nach der Bombardierung sind diese Fotos aufgenommen worden. Etwa 30 Fotos und daneben noch Zeitzeugeninterviews, die wir geführt haben. Und das war so erfolgreich, einfach von der Frequenz, von den Besucherzahlen, wie wir das kaum erwartet hätten. Wir hatten 150 Gäste bei der Eröffnung, eigentlich
kein Platz mehr.
Eigentlich viel zu viel fürs Schiefe Haus und es sind über 5000 Menschen dann in den 3 Monaten ins Schiefe Haus gepilgert oder gegangen. Ja, und das war schon enorm. Der zweite Aspekt ist, das sind im Moment die Entwicklungen im Harzmuseum, also einfach zahlenmäßig. Ich kann jetzt im Moment wirklich nur von sehr guten Zahlen berichten. Wir haben im ersten Halbjahr etwa 50% mehr Besucher als im langjährigen Durchschnitt.
Was glaubst du, was ist der Grund?
Das hat natürlich damit zu tun, dass wir 2 Ausstellungen hatten und haben, die einfach auch sehr viel Publikum gezogen haben. Manche Dinge sind auch ja relativ simpel. Wir hatten die Kösener Plüschtiere über die Weihnachtszeit und dann im Januar, Februar noch. Die haben unglaublich viel Publikum ins Haus gebracht. Natürlich auch die Familie mit Kindern, die Enkelkinder, also die Großeltern mit Enkelkindern. Das hat wirklich für Begeisterung gesorgt, obwohl man die Tiere nicht anfassen konnte. Aber trotzdem hat es die Leute begeistert. Und jetzt aktuell die Himmelsscheibe, die Kopie der Himmelsscheibe oder anders gesagt die Ausstellung Schatzreich, also eine archäologische Ausstellung über Hortfunde der Bronzezeit. Wir waren ja vorher mit Ausstellungen schon in der Steinzeit. Wir haben uns jetzt also zeitlich wieder etwas nach vorne gearbeitet in die Bronzezeit. Und diese Ausstellung hat auch sehr viel Resonanz gefunden, sowohl in der Fachwelt als auch beim Publikum. Und man muss dazu sagen, dass aber auch meine Mitarbeiterinnen sich unglaublich engagiert haben jetzt in Bezug auf Gruppen. Wir haben ja schon sehr viele Kindergruppen im Haus. Also es sind ja in der Regel dann Schulkinder, die als Gruppe dann ins Haus kommen. Das ist im grünen Klassenzimmer, natürlich im Bürgerpark, aber das ist auch im Haus. Und wir hatten jetzt Tage mit 5 oder 6 Gruppen in einem Tag. Auch die Archäologin hat dort unglaublich gut mitgezogen. Also diese Zahlen sind auch nicht zu unterschätzen. Das sind ja mehrere tausend Kinder, die jetzt pro Jahr ins Haus kommen. Und das hat zu dieser Entwicklung geführt. Das wird sicherlich nicht in jedem Jahr so gelingen, aber in diesem Jahr haben wir also ein erstes Halbjahr, das wirklich gigantisch war.
Jetzt hast du so einen Blick zurückgeworfen auf die Ausstellungen, ja, auf die 3 Ausstellungen, einmal den Bombenabwurf, die Plüschtiere und die Himmelsscheibe, wie ich fand, auch 3 gelungene Ausstellungen. Und wir haben was für das Jahr noch geplant, worüber ich mich auch sehr freue, weil es auch so ein Rahmenprogramm geben wird zu mehreren Veranstaltungsformaten und natürlich auch ein Jubiläum gibt. Olaf, was ist geplant für, was ist die nächste große Ausstellung bei dir?
Ja, das hast du ja sozusagen mit angeschoben, dieses Projekt, das uns auch wirklich fasziniert. Für mich natürlich besonders schön, dass ich mal mit einem im weitesten Sinne literaturgeschichtlichen Thema arbeiten kann. Es geht um Heine, um Heinrich Heine, an dem man ja im Harz überhaupt nicht vorbeikommt, wenn man wandert, wenn man hier unterwegs ist, auf dem Heinrich-Heine-Weg zum Beispiel zum Brocken. Anlass sind tatsächlich 200 Jahre, die seit der Harzreise von Heinrich Heine vergangen sind. Also im September 1824 hat sich Heine als Göttinger Student auf den Weg gemacht und ist in den Harz gewandert oder über den Harz, durch den Harz gewandert und hat dann 2 Jahre später, etwa anderthalb Jahre später, seine Harzreise veröffentlicht, die ja bis heute eigentlich so der bekannteste Text und vielleicht auch der erfolgreichste Text von Heinrich Heine geblieben ist.
Ja.
Ein Autor, der natürlich dann auch mit vielen anderen Texten für Furore gesorgt hat, der ja auch im Exil gelebt hat in Paris dann lange Jahre. Also ein einer der großen Romantiker, einer der großen Autoren der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also absolut höchstes Niveau und größte auch europäische Bedeutung, also eigentlich Weltliteratur. Und diese Ausstellung widmet sich dieser Harzreise, jetzt dieser 200 Jahre zurückliegenden, sowohl der tatsächlichen Reise, wie er unterwegs war, wo er unterwegs war. Es gibt auch viel Fotomaterial aus der Gegenwart. Also wir spiegeln die historischen Objekte an zeitgenössischen, an modernen Fotos. Also man kann auch Anregungen sich holen für Wanderungen und für den nächsten Aufenthalt vielleicht hier im Harz. Wir haben ja auch viele Touristen, sehr viele Touristen bei uns im Haus. Und das Projekt wird in Kooperation mit der Moses-Mendelssohn-Stiftung Berlin entwickelt und mit dem Kurator Dr. Uwe Lagertz, der ja schon häufiger auch in Zusammenarbeit mit uns oder für uns auch Ausstellungen kuratiert hat. Also wir machen das jetzt eigentlich im Team, aber er hat wirklich den Löwenanteil, den größten Anteil mit dem Konzept und mit der Entwicklung dieser Ausstellung. Und man kann vielleicht noch hinzufügen, das ist auch sehr außergewöhnlich für unser doch ja kleines Museum, dass wir eine sehr umfangreiche Publikation jetzt vorbereiten, die jetzt auch in der nächsten Woche in den Druck gehen wird. Also ein umfangreicher Katalog mit etwa 300 Seiten, 320 Seiten Katalog, auch mit Fachautoren, mit Germanisten, die über Heine schreiben, und einer Neuedition von historischen Texten, also von noch weiteren satirischen Texten, die wir in der Ausstellung auch dokumentieren und zeigen, die eben teilweise seit 200 Jahren das erste Mal wieder herausgegeben werden, also neu ediert werden, neu gedruckt werden. Die waren ja nur in entlegenen Publikationen greifbar. Also das sind sozusagen die Brüder von Heine, kann man sagen, die auch ironisch-satirische Reisebeschreibungen verfasst haben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das ist also noch ein weiterer Aspekt. Also ich denke, das wird eine interessante Ausstellung und man kann eben in dem Fall auch wirklich vieles nachlesen dann in einer umfangreichen Publikation.
Ich bin auch wirklich dankbar, dass das geklappt hat. Du hast es ja angerissen, es hat sich bei dem Mittagessen ergeben. Kurz nachdem ich ins Amt kam mit der Moses-Mendelssohn-Akademie, da ist die Idee geboren und jetzt wird es Realität und es passt so wunderbar in das Jubiläum. Also ich freue mich ganz doll auf die Ausstellung und auf alles das, was doch publiziert wird und was drumherum ist. Also ich glaube, das wird wirklich spannend. Kommen wir vom Thema Ausstellungen vielleicht ein Stück weit auch in den Bibliotheksbetrieb, auch das ja neben dem Museum, das zweite große Komplex bei dir. Die Kinderbibliothek ist ja umgezogen, ist integriert in die große Bibliothek, wenn man so will. Wie ist das angelaufen? Nach ein paar Monaten des Tuns jetzt, wie schätzt du das ein? Mein Eindruck war immer positiv, das ist richtig toll geworden und wird auch gut angenommen. Was hast du zu berichten?
Also ich könnte jetzt in der Fußballersprache sagen, wir haben uns belohnt, oder die Mitarbeiterin, die seit Jahrzehnten in der Kinderbibliothek arbeitet, ist sozusagen auf ihren letzten Berufsjahren nochmal belohnt worden mit einer neuen Kinderbibliothek. Also wenn man nur auf die Kinderbibliothek bezieht, ist es ausschließlich positiv. Wir haben eine neue Ausstattung. Es sind sanierte Räume. Die Fläche ist etwa gleich geblieben. Also es ist durch die verlängerten Öffnungszeiten oder durch die Öffnungszeiten der Hauptstelle haben wir natürlich eine viel bessere Kundenfreundlichkeit erreichen können. Wir haben eben nicht nur nachmittags jetzt geöffnet, sondern ganztägig. Wir haben auch den Samstag noch geöffnet, 10 bis 13 Uhr, so wie die Hauptstelle eben auch. Es sind dieselben Öffnungszeiten und ich denke, die Nutzer, also die sind ja in der Regel sind es ja Eltern mit Kindern, die ja dann oft auch Mutter und Kind oder Vater und Kind vorbeischauen, nehmen das sehr gut an, und zwar sowohl tagsüber, also ganz normal an den Werktagen, als auch am Samstag. Das waren ja Dinge, die wir so gar nicht personell abdecken konnten. Kleiner Wermutstropfen ist natürlich, dass wir unseren Erwachsenenbestand etwas eindampfen mussten. Das ist der Negativpunkt. Und dadurch, dass wir eben diesen Platz ja in der Hauptstelle schaffen mussten. Wir haben ja sehr wenig Platz, auch im Vergleich zu anderen Bibliotheken hier. Wenn ich mit Halberstadt uns vergleiche, haben wir sehr wenig Fläche. Aber dafür versuchen wir eben mit aktuellen Medien und mit diesen Neuerungen wie der Kinderbibliothek bei unseren Nutzern zu punkten. Und ja, ich hoffe, dass das auch funktioniert. Mhm.
Das ist wirklich toll geworden. Du sagst ja neue Medien. Das führt mich ja immer zu der Frage, man wirft ja gemeinhin den Kindern und den Jugendlichen vor, sie würden nur noch vorm Tablet und vorm Handy sitzen und irgendwie E-Books lesen, im besten Fall, wenn es nicht sonst eigentlich immer nur YouTube ist. Das führt mich zu der Frage, die kannst du bestimmt auch besser einschätzen, wie ist denn das aktuelle Leseverhalten gerade bei Kindern und Jugendlichen? Wie schätzt ihr denn das ein? Ist denn das Risiko, dass das gedruckte Buch nicht mehr gelesen wird in den nächsten Jahren oder verdrängt wird? Besteht denn das, oder glaubst du, das, was ich glaube, dass eben diese Medien gut nebeneinander parallel bestehen können? Ich lese genauso gerne das gedruckte Buch, so wie ich mir auch schon E-Books gekauft habe, weil ich das irgendwie auch gerade praktisch finde und genauso wie ich Podcasts höre und Hörbücher. Ich mache alles sozusagen. Wie schätzt du das ein, insbesondere mit dem, was das Leseverhalten von jungen Menschen anbelangt, also gespiegelt an euren Erlebnissen? Und Erfahrungen.
Ja, in deiner, also erstmal danke für die Frage. Da steckt natürlich jetzt sehr vieles drin, also verschiedene, ganz verschiedene Aspekte, die wir heute gar nicht in der Tiefe und in der Breite so abarbeiten können. Also die eine Frage ist, wie entwickelt sich die Lesekompetenz? Dazu sage ich vielleicht zum Schluss nochmal was. Und das andere ist die Vielfalt der Herangehensweise, die Vielfalt der Medien. Da gibt es natürlich auch jede Menge Forschung dazu, die kann ich jetzt auch nicht überschauen. Aber jetzt ganz pragmatisch vor Ort sehe ich diesen Mix als eher positiv an. Mhm. Man kann natürlich das traditionelle Buch nutzen und das ist ja auch die Mehrheit der Nutzer, die das nach wie vor in die Hand nimmt. Ich glaube auch nicht an das Ende des gedruckten Buches vorerst, also es wurde ja schon vor 20 Jahren totgesagt, dass es also jetzt heute gar keine gedruckten Medien mehr geben würde, dem ist nicht so, insbesondere auch bei Büchern wird das nicht so sein, weil man einfach dieses haptische Gefühl braucht, weil es einfach angenehmer auch fürs Auge ist, wenn man einen 800-Seiten-Roman liest oder wenn man Dostojewski, Tolstoi liest,
natürlich.
Dann wird man das in einem Buch tun in der Regel. Aber es gibt die anderen Medien, die elektronischen Medien, die E-Books und E-Learning und E-Paper und so weiter, die bieten natürlich unglaublich viele Facetten und unglaublich viele Möglichkeiten. Und es spricht ja nichts dagegen, dass ein 14- oder ein 15-Jähriger auch E-Books nutzt. Die Lesekompetenz, die steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Denn darüber haben wir ja wirklich sehr gute Studien, gerade in den letzten Jahren, die IGLU-Studien, die ja die Lesefähigkeit abbilden in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Und da stehen wir wirklich nicht besonders gut da in Deutschland. Wir haben jeder vierte Viertklässler kann nicht gut lesen, nicht vernünftig lesen. Wir sind dort eher unter dem EU-Durchschnitt, was Lesekompetenz angeht. Und insofern sehe ich uns natürlich als Bibliothek, auch als Kinderbibliothek, dort als wichtigen Bestandteil, um an dieser Lesekompetenz zu arbeiten. Und wir freuen uns natürlich über jede Familie, über jeden Nutzer, über jedes Kind, das neu in die Kinderbibliothek kommt. Und wir gehen ja auch in die Kitas und in die Schulen, um dort auch immer wieder die Kinder abzuholen und die Kinder zu motivieren. Also ich glaube, das ist unsere Aufgabe oder unsere Motivation, auch unsere Existenzberechtigung, dass wir an dieser Lesekompetenz arbeiten. Es ist natürlich eine freiwillige Geschichte. Ja, in die Schule muss man gehen, aber in die Kinderbibliothek oder in die Stadtbibliothek kann man gehen. Das ist vielleicht auch unser großer Vorteil, dass wir da in einem Freiwilligen- und Freizeitbereich uns bewegen. Aber das sehe ich schon als sehr wichtiges Element auch insgesamt der Stadtbibliothek, vielleicht sogar als die Kernbedeutung, dass wir Kinder ans Lesen heranführen, dass wir Spaß vermitteln. Es ist ja auch in einer lockeren Atmosphäre. Wir haben jetzt auch andere Möglichkeiten dort mit unserem Sitzpodest sich aufzuhalten, auch vielleicht mal, wenn man die Schuhe auszieht, sich da hinzulegen und ein bisschen zu träumen und zu lesen und zu stöbern. Das war ja am alten Standort nicht so gut möglich. Also das ist schon eine gute Möglichkeit, um Kinder an dieses Thema heranzuführen. Und ob das dann im Endeffekt über elektronische Medien geht, über das gedruckte Buch, über andere Wege. Man kann auch spielerisch manches vermitteln. In der Corona-Zeit haben wir zum Beispiel Videos aufgenommen mit unserer Kinderbibliothekarin, die einfach auch kleine Geschichten vorgelesen hat. Man kann die Tonys ausleihen, diese kleinen Figuren.
Richtig, also viele.
Ich glaube, jedes Elternpaar mit Kindern kann das weiß, wovon ich rede. Tonys, diese kleinen Figuren, die man als Hörbuch nutzen kann. Und das sind ja mittlerweile weit über 100, die wir dort im Angebot haben oder im verfügbar haben. Also die Wege differenzieren sich, aber es bleibt letztendlich immer etwas, es geht ja um das gleiche Ziel, um zu vermitteln, Geschichten zu erzählen, zu lesen, zu verstehen, Texte, auch die Welt zu erschließen. Es geht ja eigentlich um die Welt und am Ende, ja, wenn man erwachsen ist, geht es vielleicht dann auch um den Beruf und es geht vielleicht auch um Politik und um viele andere Themen, für die man lesen können muss und auch verstehen können muss. Und ja, daran müssen wir, glaube ich, weiter arbeiten.
Das stimmt. Hast du alles richtig, was du sagst, finde ich auch. Wir sind ja schon über fast über eine halbe Stunde. Sehr interessant, aber ich würde noch einen Komplex, der auch zu deinem Bereich gehört, der sehr vielfältig ist, gerne ansprechen wollen, weil er, glaube ich, in dem Gedächtnis der Wernigeröder oder in der Wahrnehmung eher unterrepräsentiert ist. Das hängt auch mit der Eigenschaft der Harzbücherei zusammen. Die meisten Leute identifizieren mit deinem Komplex natürlich zum einen die Museumstätigkeit und zum anderen natürlich die Erwachsenen- und Kinderbibliothek, keine Frage. Aber zu dem Sachgebiet und zu den Angeboten gehört eben auch die Harzbücherei. Und da werde ich immer mal wieder gefragt, was ist denn da eigentlich, wenn man da durch die Tür mit der Glocke geht? Was findet sich eigentlich dahinter und wer geht dahin? Und vielleicht gibst du uns so einen Einblick und insbesondere den Zuhörerinnen und Zuhörern, die sonst nicht den Weg dahin finden. Was ist denn die Harzbücherei eigentlich und was findet sich da? Und wer geht dahin?
Die Harzbücherei ist im Grunde genommen ein Juwel.
Ja.
Manchmal ein unentdecktes Juwel, manchmal auch ein entdecktes Juwel. Das ist sehr unterschiedlich, wie man sich damit auseinandersetzt. Die Harzbücherei geht ja auf eine jetzt inzwischen mehr als 150-jährige Tradition zurück, wurde quasi begründet durch den Harzverein für Geschichte und Altertumskunde oder geht hervor aus dieser Vereinsbücherei, Vereinsbibliothek. Das war damals ja in der Mitte des 19. Jahrhunderts oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann auf der Basis von Schriftentausch nennt man das. Also wenn die Vereine sich gegenseitig ihre Publikationen zugeschickt haben, dann auch deutschlandweit oder teilweise europaweit. Darauf geht das zurück und seitdem wird diese Sammlung erweitert, jetzt seit Jahrzehnten schon in städtischer Trägerschaft, quasi als Teil der Stadtbibliothek, aber eben doch eigenständig, auch mit eigenständigen Räumlichkeiten. Und dort wird in erster Linie Harzliteratur, Regionalliteratur zum Harz gesammelt, also zu verschiedenen Themen, zu wissenschaftlichen Themen, überwiegend natürlich Kulturgeschichte, Naturkunde, Geologie, ganz breite Palette, aber es muss mit dem Harz zu tun haben. Es ist eigentlich eine kleine wissenschaftliche Regionalbibliothek, die auch etwas anders funktioniert als die Stadtbibliothek, denn es kommen dort natürlich, es ist nicht dieses, in Anführungszeichen Massenpublikum, also wir haben dort keine 60 oder 80 Nutzer am Tag, wie in der Stadtbibliothek, die ins Haus kommen, sondern es sind vielleicht nur zwei, aber die forschen dann, die verhalten sich auch oder beschäftigen sich auch längere Stunden dann in der Bibliothek, ähnlich wie in wissenschaftlichen Bibliotheken und ja, forschen zum Beispiel an bestimmten Themen oder wir haben einen Nutzer, der erstellt eine umfangreiche, sehr umfangreiche Bibliografie, also eine, man könnte vereinfacht sagen, eine Literaturliste zu einem Thema, zum Thema Brocken. Seit vielen, vielen Jahren entsteht das und er forscht immer wieder bei uns. Es sind Studenten, es sind Schüler, es sind Heimatforscher, es sind Interessierte. Wir selber nutzen es intensiv für die Vorbereitung mancher Ausstellungen, weil wir dort immer wieder die Themen finden, die wir auch, also die stadtgeschichtlichen Themen oder regionalgeschichtlichen Themen, wie wir sie auch für die Ausstellungen brauchen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch zum Thema Heine natürlich einiges dort auch an Literatur gefunden, um sich mit der Harzreise auseinanderzusetzen. Also es ist viel kleiner, viel kleinteiliger. Leider platzen wir auch aus allen Nähten. Das ist unser großes Problem. Aber es ist ein Juwel mit historischen Beständen. Es sind Medien dabei, Bücher dabei, die schon 200-300 Jahre alt sind, aber natürlich auch viel Neueres. Wir kaufen ja auch neuere Literatur an und wir haben etwa 40.000 Bestandseinheiten insgesamt. Mhm. Mhm.
Spannend. Ich glaube, das kann man nur jedem ans Herz legen, da auch mal einen Blick reinzuwerfen, wenn er irgendwie sozusagen in die Historie eintauchen will oder für bestimmte oder bestimmten Dingen nachgehen will, forschen will oder einfach mal einen Blick werfen kann. Ich glaube, das ist ja auch möglich, wenn man einfach nur mal neugierig ist und einfach nur mal schauen will, dann ist das überhaupt gar kein Problem, sich das anzuschauen. Lieber Olaf, wir haben jetzt, man könnte noch ewig darüber sprechen natürlich, was ihr macht und was ihr anbietet, aber die Zeit ist begrenzt. Wir haben versucht, so einen kleinen Querschnitt über die Projekte zu geben und über die Aufgaben und Angebote, die ihr bereithaltet. Vielleicht so als Abschlussfrage, wenn du Wünsche hättest für deine Einrichtungen, welche wären das?
Also auf der einen Seite wünschen wir uns natürlich, dass wir immer wieder spannende Themen finden, Wege und Themen, um für unsere Gäste, für unsere Interessenten, Nutzer, sowohl die Wernigeröderinnen und Wernigeröder als auch die Auswärtigen, immer wieder spannende Dinge zu entwickeln und Publikum zu finden. Das wäre jetzt vielleicht sogar der wichtigste Wunsch, so wie in den vergangenen Jahren das immer wieder gelungen ist. Dann natürlich ein großer Wunsch wäre eine bauliche Veränderung, Sanierung, bessere Zugänglichkeit, barrierefreier Zugang, auch vielleicht mehr Platz für Veranstaltungen. Wir haben ja keinen eigenen Veranstaltungsraum und wir haben auch für die Museumspädagogik, die ja sehr viel macht, keine wirklichen eigenen Räumlichkeiten. Wir machen das in den Ausstellungen, in der Dauerausstellung, in den Sonderausstellungen. Also eine Sanierung, bautechnische, bauliche Veränderung, Optimierung für die nächsten Jahre. Und ja, noch ein ganz kleines Detail, über das vielleicht manche schmunzeln werden, aber für mich gehört das auch zur Lebensqualität und vor allem zur Servicequalität für unsere Nutzer. Da bin ich wieder Touristiker, dass ich einen Weg finden möchte, noch einmal wieder einen Kaffeeautomaten oder irgendetwas in der Form zu installieren. Wir mussten leider den alten abschaffen aus Kostengründen, aber vielleicht finden wir noch mal irgendwie
einen. Der ist schon weg, ja?
Der ist schon weg. Mhm. Vielleicht finden wir einen Sponsor oder einen Weg über den Förderverein oder irgendwie einen anderen Weg, um das wieder anzubieten, denn wurde einfach doch intensiv genutzt und es gehört einfach ein bisschen zum Flair und zur Atmosphäre dazu, dass man dort auch mal sich in den Sessel setzt und einen Kaffee genießt oder einen Espresso genießt oder die Kinder vielleicht einen Kakao. Solche Dinge spielen für mich auch eine wesentliche Rolle.
Vielen Dank für deine Wunschliste, die ich nachvollziehbar finde, aber natürlich vor dem Hintergrund der Kostensituation in Wernigerode, gerade was so die bauliche Veränderung anbelangt, da ist es natürlich im Moment in der aktuellen Lage schwierig, so wirklich so ein großes Projekt anzuschieben, aber man weiß eben auch nie, was die Zeit bringt und das sollte man nicht aus den Augen verlieren und da Ideen haben, das ist auch völlig okay. Hast du zum Abschluss noch ein, zwei Veranstaltungshinweise zum Ende des Jahres, die man unbedingt nennen sollte, neben der Heine-Ausstellung natürlich, über die haben wir ja schon gesprochen. Gibt es noch was anderes?
Ja, unbedingt. Also vielen Dank auch für diese Frage.
Gerne.
Das bringt mir die Gelegenheit, zwei Dinge anzukündigen aus der Vielfalt von Möglichkeiten. Wir haben im zweiten Halbjahr tatsächlich eine ganze Reihe von Veranstaltungen geplant, die ich jetzt hier gar nicht alle aufführen kann, auch zum Thema Heine. Aber ich denke, ein Highlight wird auf jeden Fall Ulrich Mattes sein, der am 13.12., also am 13. Dezember, ins Konzerthaus Liebfrauen kommt mit einer Lesung aus der Harzreise. Also der wirklich berühmte Schauspieler, Theater- und Filmschauspieler Ulrich Mattes kommt nach Wernigerode mit einer Lesung aus der Harzreise. Und wir haben schon am 24.10., da läuft auch der Verkauf schon für diese Veranstaltung, Andreas Winkelmann in der Aula des Gymnasiums in der Westernstraße, ehemals Gerhard-Hauptmann-Gymnasium, mit einer Lesung aus seinem neuen Thriller. Und Andreas Winkelmann ist ja wirklich einer der Bestseller-Autoren, einer der bekannten Thriller-Autoren hier in Deutschland. Und der kommt mit einer Veranstaltung, mit einer Lesung am 24.10. um 19 Uhr in der Aula Westernstraße, Gymnasium Wernigerode. Da sind wir sehr gespannt, wie das Publikum dort mitgerissen wird.
Also Termine jetzt schon vormerken. Vormerken auch die Ausstellungseröffnung zum Thema 200 Jahre Heine. Der letzte Aufruf neben dem vielen Podcast hören, was ich ja immer toll finde, wenn das die Leute machen, auch ins Harzmuseum gehen, in die Bibliothek gehen. Da gibt es wunderbare Angebote, die man für die ganze Familie nutzen kann. Lieber Olaf, schön, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß bereitet.
Auf jeden Fall, gerne wieder.
Sehr gerne. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch alles Gute und würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder einschalten, den Podcast weiterempfehlen, verlinken, Werbung machen, teilen, all das, was man machen kann. Schönen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.